Ihr hört Folge 18. Heute haben wir Mario Steinhauser zu Gast. Er ist Typ-3-Liebhaber und Inhaber der Firma Type 3 Headquarter.
Warum er als erstes Auto eine Twitter-Brezel restaurierte, wie er die Möglichkeit bekam, Dieter Schmidt-Lorenz' riesiges Typ-3-Teile-Lager aufzukaufen und warum die USA der größte Markt für den großen Volkswagen ist, das hört ihr jetzt.
Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.
Tag Helge.
Moin Georg.
Hallo ihr da draußen.
Hallo Mario.
Hallo Georg, moin Helge.
Moin, moin Mario. Sehr ungewöhnlich, so ein Oberfranke bist du, gell?
Ja.
Ein Oberfranke also, zu hören.
Der, Oberpfalz,
der, Oberpfalz. Oberpfalz, Grenze, Oberpfalz, der, ja. Oberpfalz, Entschuldigung, genau. Der Moin sagt, aber ja.
Also, man wissen, kennt sich halt.
Genau. Wir wissen ja auch, warum das ist, genau.
Außerdem habe ich eine Norddeutsche zu Hause.
Eben. Ja, genau. So, bevor wir jetzt schon so weit einsteigen, stelle ich euch da draußen erstmal Mario kurz vor, damit ihr wisst, wer Mario ist. Mario Steinhauser ist 53 Jahre alt, Familienvater und ein gelernter Kaufmann. Anfang der 2000er hat er das erste Mal so richtig von sich reden gemacht mit einer Twitter-Brezel. Die war auch in VW Speed, da werden wir mit Sicherheit auch noch drüber sprechen. Dann hat er einen Lowlight-Karmann gehabt, den er restauriert hat. Der war auch mehreren Magazinen gefeatured. Und dann brach irgendwann das Typ-3-Fieber bei ihm aus. Und aus dem Hobby hat er dann ein Geschäft gemacht. Und spätestens seit 2010... als er sich selbstständig gemacht hat mit seiner Firma Type 3 Headquarter, kennt man ihn auf jeden Fall in der großen Volkswagen-Szene, also alles, was Typ 3, also VW 1500, 1600 und großer Karmann angeht, kennt man ihn. Aber jetzt wollen wir erstmal wie immer wissen, wie ging's los? Mario, wann hat die luftgekühlte Leidenschaft bei dir zugeschlagen?
Also bei uns war VW-technisch eigentlich gar nichts los. Als Kind, das erste Auto, an das ich mich erinnern konnte, war so ein gelber Opel Manta meiner Mutter. Mein Vater hatte einen roten Ford Consul mit schwarzem Vinyldach. Aber das waren halt Autos, Fortbewegungsmittel, um von A nach B zu kommen. Luftgekühlt ging's los. Mein Bruder hat sich damals, der ist 4 Jahre älter, einen nagelneuen Golf 2 gekauft. Und um das neue Auto im Winter zu schonen, hat er sich gedacht, kauft er sich ein Winterauto. Und da fiel die Wahl auf den Bundeswehrkäfer. Und der Golf wurde stillgelegt, weil zwei Autos war halt schwer zu unterhalten, wenn eins nur steht.
Klar.
Und dann kam das Frühjahr und dann kam der Sommer. Und jeder hat sich gefragt, jetzt fährt er immer noch mit der alten Schleuder da rum, hat ein neues Auto in der Garage. Und immer, wenn er darauf angesprochen worden ist, hat er immer gesagt, das Käferfahren ist viel cooler als mit dem Golf. Der Golf blieb dann tatsächlich 1,5 Jahre stillgelegt in der Garage, wird dann irgendwann verkauft und er hat dann nur diesen Käfer weitergefahren.
Den Bundeswehrkäfer.
Den Bundeswehrkäfer, genau. Und das war auch so die allererste Berührung mit einem luftgekühlten Auto.
Das heißt, du warst da 14, so grob.
Ja, etwas älter. Den Golf hat er irgendwann mit 20 oder so gekauft. Also ein bisschen älter war ich dann schon.
Ging das los mit Oldtimer, mit alten Autos? Oder?
Ja, man hat sich so eine lockere Gemeinschaft formiert. Also jeder, der einen Käfer fuhr, die wurden irgendwie, hat man sich dann mal getroffen, alle 2 oder 3 Wochen auf dem Supermarktparkplatz. Und hat halt da die Käfer des anderen bewundert. Allerdings muss ich sagen, war da noch nichts los mit Fuchsfelgen und Typ 4. Wir sind ja hier so ja, auf dem Land, sage ich jetzt mal. Und da hat dann auch irgendwann mal eine VW-Szene die Runde gemacht. Und da waren da natürlich mintgrüne und knallgelbe Käfer mit Fuchs und Tief und verchromten Motoren und so weiter zu sehen. Dann fand ich das schon plötzlich relativ spannend, das Thema. Und wir sind dann, ich weiß gar nicht, 87, 88 auf diesem VW Total in Oberschleißheim auf der Regattabahn gewesen. Und da war es dann eigentlich komplett aus. Und dann war klar, mein erstes Auto muss ein Käfer sein.
Okay.
Geträumt hatte ich zu dem Zeitpunkt eigentlich immer von Polo GT. Aber da hat natürlich Mutter und Vater schwer insistiert, weil kleines Auto, viel PS, du bist gleich tot. So. Und dann habe ich gesagt, okay, dann halt einen Käfer. das war dann auch nicht wirklich recht. Oh, was willst du mit so einem alten Ding? Und das ist ja unvernünftig und ist dauernd kaputt und musst immer reparieren und so weiter. Aber da habe ich mich dann doch schon durchgesetzt dann.
Hattest du früher schon irgendwie geschraubt an irgendwas? Hattest du 80er Mofa?
Ja, Mofa hat man schon, aber ja, das wurde schon ein bisschen schneller gemacht, aber das hat ein Kumpel von mir gemacht. Aber ansonsten Schrauben, also komplett null.
Und dann hast du dir gleich einen Käfer gekauft?
Genau, auf einem dieser lockerer Supermarkttreffen war dann jemand, der eben seinen Käfer verkauft hat. 78er in himmelblau lackiert, selbst tiefer gelegte Vorderachse, 5,5er Felgen und irgendwelche Sportsitze aus einem Renault oder Peugeot. Und das war dann mein erstes Auto.
Was hat das gekostet?
Ui, ich glaube 1500 Mark oder so.
Okay.
Was ist denn die selbst tiefer gelegte Vorderachse? So aufgeschnitten, zusammengeschmeißt?
Ja, genau.
Drehstäbe gezogen oder so?
Ja, ja.
Oh Gott, oh Gott.
Ganz, ganz fies eigentlich.
Naja, Federstäbe ziehen war ja auch in den USA. Das war ja gängig zum Tieferlegen.
Hat aber Spaß gemacht und so ganz Standard sollte es halt auch nicht sein. Also es sollte schon ein bisschen was von vornherein können.
Ja. Und dann hast du, dann kam dein kaufmännisches Talent so langsam durch.
Ja.
Du hast so 91 angefangen, so Altkäfer und Teile zu kaufen.
Genau, es war ja kurz nach der Wende.
Mhm.
Da wurde ja irrsinnig viel in der Tageszeitung inseriert, alter Käfer, Brezelkäfer, Ovalkäfer. Und da habe ich mich dann immer auf die Socken gemacht an einem Samstagvormittag, bin dann da in Grenznähe dann in den Osten gedüst und habe da dann ja eigentlich alles zusammengekauft, was so an alten Käferteilen oder auch dann später bis eh angefangen auch Autos da zu kaufen. Die habe ich dann über die VW-Szene brav inseriert.
Mhm.
Und immer wieder verkauft, aber das hat dann auch relativ schnell die Runde gemacht. Und so hat man dann schon nach Brezel oder Ovalitein bei mir dann angefragt irgendwann mal.
Das heißt, das hast du so zur Refinanzierung des Hobbys
genau.
Betrieben.
Ja.
Und da warst du aber noch komplett auf dem Käfertrip. Also du hast ja dann 92 Jubi gekauft mit 20.
Ja, genau.
Was hattest du damit? Hattest du dann irgendwie vor, also ich sage jetzt mal, Jubi war ja so lange Zeit das Lieblingsauto bei den Tuning-Leuten, so mit Füchsen, polierte Füchse, Typ 4 Motor drin, war das so dein Ding oder?
Ja, das war auch mal beim Durchblättern der VW-Szene, stach mir da so ein Inserat ins Auge. Ich dachte, das sieht ja unheimlich schick aus, total edel mit diesen Anthrazitfarben am Lack und Metallic. Der war auch tiefer gelegt, ja, und Asche auf mein Haupt, außen verbreiterte Kotflügel. Mit 5,5 und 7 Zoll oder 8 Zoll sogar Radkappenfelgen, 1600er drin mit Doppelvergasern.
Mhm.
Und da hat natürlich eigentlich hinten und vorne das Geld nicht gereicht. Der war damals relativ teuer, ich glaube 14.000 Mark oder so sollte das Ding kosten. Ja, ja. Aber wenn ich mir immer was eingebildet habe, dann habe ich das auch, ich sag mal, zu 99% umgesetzt.
Und wie hast du es umgesetzt?
Ja, ich habe halt dann alles, was noch an Käfersachen da rumstand oder so, alles auf einmal hochgehalten. Und dann kam, ich glaube aus Italien war der her, der hat dann ein Auto und ich glaube sogar fast alles, was an Blech noch hier rumstand bei mir, an Türen und so weiter und Brezelausschnitte, hat er alles mitgenommen. Und Oma hat dann nochmal den Geldbeutel aufgemacht und hat mir ein bisschen was geliehen, was ich aber auf Hellernpfennig zurückbezahlen musste und auch gern gemacht habe.
Und dann geht es schon weiter mit dem 61er Käfer. Man steigert
ja,
sich.
Genau. Dann kam der 61er, weil ich dann irgendwann die liegenden Scheinwerfer einfach viel lustiger fand und die kleinen Rückleuchten. War auch wieder ein Auto, das in der VW-Szene inseriert war. Also ich habe dann schon hin und wieder das Schrauben angefangen gehabt, aber ich habe nur in so einer Einzelgarage gehaust, da ist das natürlich ein bisschen schwierig. Und ja, da fand ich das halt toller und habe mir halt dann das Ding gekauft. War dann auch später irgendwie das Hochzeitsauto. Ich habe halt relativ jung geheiratet, wie man dann schon raushört. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht und da musste dann auch das erste Mal ein Typ 4 rein. Weil ich wollte halt einfach einmal mehr Bums haben und ich mochte das Geräusch so.
Wo hast du das machen lassen, hast du das selber gemacht? Also so Typ 4 einbauen war ja jetzt nichts, was man so mal nebenher am Wochenende macht.
Ja, also Motor ein- und Ausbahn, das war schon kein Thema. Aber natürlich Stecken, das, da gab es jemand eben aus dieser lockeren Gemeinschaft, der fuhr mit einem 56er Ovali, glaube ich, war das, der fuhr so Slalomrennen. Alles, was hier so in der Gegend immer los war, so Bergrennen oder Bergslalom oder so. Und der hat halt Motoren gebaut. Und der hat halt für den halben Club dann Motoren gebaut und unter anderem halt auch meinen Tipier.
Okay. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, so Bayern war so ein bisschen dünn besiedelt, so im VW-Universum in Deutschland.
Ja, absolut.
Schon,
es ist, oder habe ich auch dann später gemerkt, als es mit dem Typ-3-Business da so losging. Also ich in Bayern selbst bin ich kaum unterwegs.
Mhm.
Also es geht immer halt eher irgendwie Richtung Ruhrgebiet oder Richtung Norddeutschland. Aber in Bayern selbst ist das ganz wenig gesät gewesen. Also allgemein VW. Warum das so ist, keine Ahnung.
Die Bayern kaufen immer bayerisch, die kaufen BMW.
Oh. Ja, möglich.
Die haben alle ein bisschen mehr Geld, die Bayern, und deswegen kaufen die sich nicht so einen günstigen Käfer.
Ja, oder die haben gleich alles verschrottet, was sie gehabt haben. Das ist ja eine Möglichkeit. Ja. Ich kann es nicht sagen.
Audi Quattro.
Aber es ist tatsächlich so. Also es gibt hier wenige Sachen an Teilen oder an Autos, und das geht für mich dann immer weit weg, weil ich bin ja da in Nähe der tschechischen Grenze. Und von daher, wenn irgendwie Auto kaufen, Teile holen, es geht immer weit weg.
Hm. Du hast ja gesagt, du hast jetzt da 94 den 61er gekauft, du wolltest liegende Scheinwerfer, kleine Rückleuchten. Und dann hat es 6 Jahre gedauert, bis du zu dieser Zwitterbrezel kamst. Wie bist du an die rangelaufen?
Ja, also ich habe damals aus so einer Auflösung aus dem Osten eine 50er Brezel gekauft.
Mhm.
Und die sah eigentlich recht ordentlich aus. Und habe ich gedacht, so, das ist jetzt mein Auto und das restauriere ich jetzt selbst. Und als man es dann entlackt hat, hat man schon gesehen, dass das Ding eigentlich ja nicht zu retten war. Also es war zwar schon gemacht, aber fürchterlich schlecht. Und haben halt dann im Endeffekt alles, was sie irgendwie gefunden haben an Skoda-Fensterkurbeln oder sonst irgendwas da verbaut gehabt. Aber das Häusle, natürlich, man kann alles machen, aber es war halt einfach damals budgettechnisch und könnentechnisch einfach nicht möglich, das zu restaurieren. Ich hatte damals dann in Falkenberg neben der Backbox, der Jelinek, die Werkstatt, der hat uns die damals organisiert. Und der hat dann irgendwann Kontakt zu Peter Fried gehabt und der hat ihm ein Zwitterbrezel-Fahrzeug angeboten. Das war komplett sandgestreut und zerlegt und halt, wurde halt nichts gemacht damit.
Ja.
Aber es war von der Substanz her, ich glaube, es war eine Endspitze. An einer Endspitze war was zu machen und vorne irgendwo am Frontblech, das war es dann schon eigentlich.
Ja.
Ich würde kurz noch mal kurz reinhaken. Dieses Wort Zwitterbrezel ist vielleicht nicht allen geläufig. Brezelkäfer haben wir schon ausführlich mal erklärt, klar. Aber Zwitterbrezel sind tatsächlich Autos aus dem Jahrgang 52. Ich muss jetzt ehrlich gesagt zugeben, ich habe gerade die genauen Monate nicht im Kopf, wann es die Dinger genau gab. Aber das ist der letzte Brezelkäfer, den es gab. Der hat schon ein Ovali-Armaturenbrett. Der hat eigentlich ganz viel Ovali-Teile. Also im Grunde genommen ist ein Zwitterbrezel schon Ovalkäfer, aber mit Brezelfenster. Und witzigerweise, ich finde immer, man kann es am schnellsten erkennen, klar, am Armaturenbrett, am Ovali-Armaturenbrett. Von draußen erkennt man die Autos am ehesten am Chromschmuck. Die Dinger haben tatsächlich an dem Brezelfenster hinten Chromrahmen. Und Brezelfenster-Chromrahmen gibt es nur bei der Zwitterbrezel tatsächlich.
Genau.
Das wollte ich nur mal kurz erklären, weil das immer so ein komisches Wort ist, finde ich, Zwitterbrezel.
Und Peter Fried, muss man, glaube ich, auch kurz sagen. Ja. Peter Fried Veteranenservice, glaube ich, heißt das, Peter Fried. Peter ist ein Teilehändler, der auch schon seit immer im Geschäft ist.
Ja.
Ja, okay. Also du bist zu dieser Zwitterbrezel gekommen.
Genau. Die zwei Löcher, die da im Endeffekt zu machen waren, das hat Walter dann damals alles gemacht. Es hat sich dann ein bisschen hingezogen, wie der Werkstattumzug, Suche nach Lackierer und so weiter. Aber irgendwann wurde das Ding dann auch mal fertig. War ja bei mir immer so, dass das Auto im Kopf fertig sein musste, bevor ich anfange.
Mhm.
Weil ich schon irgendwann gemerkt habe, wenn du Pläne umschmeißt, kostet dich einfach unnötig Geld.
Mhm.
Und das Einzige, was daran noch geändert wurde, an dem ursprünglichen Plan, war die Felgenwahl.
Mhm.
Ursprünglich sollten es eigentlich Fuchsfelgen sein, es sind aber dann 17 Zoll Turbofelgen geworden.
Das und das ist ungewöhnlich, das Auto. Das Auto sieht, das ist ein typischer German-Looker denn geworden, so nennt man das eigentlich.
Ah, da gegen wie ich mich immer gegen dieses German-Looker. Ich sage immer, das war ein Mario-Looker, weil vom German-Look hat man ja immer klassisch eigentlich irgendwie so ein 1303 oder so.
Ja, stimmt, schon, genau. Ja. Aber es war eine silberne Britze nachher mit den Turbofelgen drauf und ja, das war schon, wie soll ich sagen, das sieht deutsch aus, das sieht nicht kalifornisch aus irgendwie. Es sticht aus deiner Vita komplett raus, das Ding.
Ja, völlig.
Das heißt, dass du warst jung und hattest noch einen anderen Geschmack.
Ja, ich wollte irgendwie anders sein. Mhm. Und ich habe das irgendwann mal auf einem Porsche gesagt, das sieht ja wirklich schick aus mit diesen so leicht in sich gedrehten Speichen. Ja, hat irgendwie dann zum Rest vom Auto, fand ich, hat das gepasst mit dem großen Motor und der Optik mit so Halbschalensitzen und kein Teppich drin. Also, weiß nicht, das hat irgendwie so eine leichte Race-Optik gehabt.
Nee. Sag ich mal. Hm. Und 2001 ging's los, dann kam der SR Typ 3.
Ja, da kam der erste, es war noch in der Zeit der Restauration von der Zwitterbrezel. Mhm. Walter rief mich an, der war damals irgendwie in Amerika unterwegs und hat gesagt, ah, du hast doch mal was von einem Typ 3 erzählt. Sage ich, ja. Ja, er steht hier vor einem, es kommt irgendwie aus dem Dunstkreis von diesem tätowierten Schweißer, der dann später eine eigene Fernsehsendung gehabt hat, auf D-Max oder so.
Also Jesse James, wer das nicht weiß.
Richtig. Ja. Und ob ich das haben möchte. Preis war okay, Substanz schien okay zu sein. Da habe ich so, ja, dann bring mal mit. Ja, gesagt, getan. Aber es war nicht lange bei mir. Hat noch ein bisschen so ein Ovali irgendwo stehen. Dann habe ich irgendwann das mit der Zug laufen. Und den hatte ich auch inseriert. Und dann kamen ein paar Jungs, die eigentlich den Ovali kaufen wollten. Und die kamen zu viert. Und die haben diesen Typ 3 dann stehen sehen. Und dann gesagt, ob das auch zu haben ist. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, wenn du mich mit Geld beschmeißt, kann du das haben. Und ja, gesagt, getan, das Wochenende drauf waren die dann da und haben das dann abgeholt. Ich habe eigentlich genau gar nichts gemacht mit dem Auto. Ich habe das da reingeschoben und dann stand es eine Zeit lang und dann habe ich es wieder rausgeschoben.
Dann bist du aber, hast du ja direkt den nächsten scheinbar gekauft.
Ja, das, wir saßen mal auf dem Treffen, so vor den Autos, Flasche Bier in der Hand. Da kam da aus dem Zelt einer rausgesteuert. Der lief dann auf dem Variant zu und den haben wir so ein bisschen mit den Augen verfolgt. Heckklappe auf, Tür auf, ist da ganz umständlich drin rumgerockert. Und dann dachte ich, was macht denn der da mit dieser Sitzbank? Und der hatte damals, ja, habe ich später dann erst mitbekommen, Schlafbankscharniere. Mhm. Und hat sich da dann ja, Schlafsack ausgerollt, hat sich reingelegt, hat da drin gepennt. Und ich dachte, ja, genau, sowas muss ich jetzt auch haben. Und dann kam eben wieder der Variant zu mir.
Ne? Ist das eigentlich ein Zubehör, diese Scharniere, dass man das eine große Liegefläche hinten machen kann beim Typ 3 Variant?
Ja, genau, das waren Hüls, Schlafbankscharniere. Ja. Hüls hat ja auch diese Liegesitze, die Beschläge für die Liegesitze gemacht. Und die haben unter anderem auch diese Schlafbankscharniere gemacht.
Ja, super Sache. Gibt es mittlerweile als Reproduktion, ne?
Ja, genau.
Aber damals warst du ja gar nicht festgelegt. Also du hast ja dann 2003, hast du den Lowlight Karmann gekauft, den 57er. Mhm. Also Lowlight hatten wir auch schon erklärt, das sind die Karmann Gear Typ 14 bis Modelljahr 59, die mit den kleinen Nasenlöchern, also mit den kleinen Lufteinlässen vorne und den kleinen Rückleuchten. In der Zeit, was war da die Zwitterbrezel schon fertig restauriert? Weil die war ja erst ein Jahr später dann in der VW Speed gefeatured. Wie hast du das noch mit dazu?
Ja, erzähl mal. Ja, die war dann also im Endeffekt fertig. Ich habe das Ding ja gefahren gehabt, zeitlang. Und wie gesagt, dann kam eben irgendwie, also jetzt muss wieder ein Variant sein. Mhm. Da kam dann schon wieder Walter ins Spiel. Der kam aus Holland zurück, im Schlepptau zwei Österreicher. Es war der Ernst Bernsteiner und der Heinzi. Und der Heinzi hatte zufällig zu diesem Zeitpunkt einen Variant zu verkaufen. 62er, der war damals golfblau und stand auf polierten Füchsen. Und ja, mit dem bin ich dann auch relativ schnell einig geworden. Ich wollte nur nicht seine Füchse haben, weil ich hatte noch welche liegen, die ja eigentlich auf der Brezel ihren Dienst tun sollten. Dann habe ich gesagt, okay, das Auto hätte ich gern, aber ohne Felgen. Also er hat es dann zu mir überführt, er kam dann zu mir. Wir haben die Felgen umgeschraubt und er hat praktisch seine Felgen wieder mit nach Hause genommen.
Okay. Heinz Vielkind, richtig?
Genau.
Ja, genau.
Das war auch dann das erste Auto, da ging es dann 2002 zum VW Euro nach Barlow, müsste das damals noch gewesen sein. Ich habe dann mein Auto irgendwann mal zu den Typ 3s gestellt und ja, plötzlich war da eine Preisverleihung, das habe ich überhaupt so nur mit einem halben Ohr mitbekommen. Und dann hieß es ja hier der golfblaue Variant. Und das hat dann irgendwie den zweiten Platz, glaube ich, habe ich da belegt bei den Typ 3s. Und dann habe ich gedacht, aha, so geht es also. Und ja, allerdings habe ich das Auto dann eine Saison später, es hat ein riesiges Lackproblem gehabt. Da hat sich wirklich großflächig der Lack abgelöst. Also es war ein neu lackiertes Auto und hat sich ganz großflächig der Lack abgehoben. Und dann war klar, das muss jetzt alles runter. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich sowieso alles runter machen muss, dann verpasse ich dem auch meine Lieblingsfarbe, und zwar Anthrazit. Es war auch genau das gleiche Treffen. Wir waren da in so einem Bungalow auf dem Treffen, wo wir nachts gepennt haben. Und wir kommen morgens raus und dann steht eine wunderhübsche graue Stufe da. Ein Typ daneben, da habe ich den gleich interviewt. Hier, was ist das für eine Farbe und so weiter. Das ist der Andi Fiedler gewesen.
Ah ja.
Vielleicht sagt er den einen oder anderen. Ja. Ja, richtig. Und netter Typ, ganz locker drauf und sind wir da ins Gespräch gekommen und dann war mir klar, okay, wenn umlackieren, dann muss das Anthrazit werden. Finde ich immer noch eine der schönsten Farben am Typ 3.
Finde ich immer noch eine der langweiligsten Farben am Typ 3.
Sogar mein T6 ist Anthrazit. Also, nicht, aber gibt es ja in Original, als Originallack die Farbe da.
So, und jetzt wird es ja echt, also es geht ja Schlag auf Schlag. Du hast 2004 das Speed in der VW Speed das Feature von der Zwitterbrezel gehabt. 2005 war in der VW Speed der von dir eben erwähnte anthrazitfarbene Variant mit den Gasburner-Felgen.
Ja.
Du hast den Lowlight gekauft. Warum hast du den Lowlight gekauft? War dir das? Also ich weiß, du bist, da kommen wir später noch dazu. Du bist so ein Mensch, der baut gerne und dann ist es fertig und dann ist es eher langweilig und dann sind neue Ideen im Kopf und weil das Geld nicht unendlich ist, verkauft man ein altes Projekt und fängt ein neues Projekt an. Richtig?
Das ist korrekt, ja. Ich weiß nicht, ist irgendwie fand ich das nett, kann man. Und da ich ja schon mit den Käfern eigentlich baujahrsmäßig schon rückwärts ging, habe ich gedacht, dann fängst du gleich ganz hinten an und kaufst sie halt Modell erster Serie. Also musste es ein Lowlight sein. Ich wollte auch da nichts Fertiges mehr kaufen, sondern dann wirklich selber was machen. Habe ich dann gefunden, da ging ja das mit dem Internet dann auch so richtig erst los, bei Axel Stauber auf der Homepage. Ein kleines Foto, irgend so eine Schleuder aus Amerika, runtergeranzt, schwarzmatt lackiert, vorne Unfallschaden, aber ein sehr, sehr solides Auto. Und an der Stelle, wo der Unfallschaden war, gab es einen großen Bodycut dazu, also sehr großzügig ausgeschnitten, ich sage jetzt mal ein halber Kotflügel. Und mein Freund Bernie, von dem ich meinen ersten Käfer gekauft habe, der hat irgendwann mal angefangen Sand zu strahlen, hat dann einen Sandstrahlbetrieb aufgemacht und Bernie ist so ein Alleskönner. Und dann habe ich das Ding gekauft und habe dann überlegt, ja, was mache ich damit? Hat allerdings auch 4 Jahre gedauert, bis das Auto im Kopf fertig war.
Ja.
Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Ich habe das Auto zu Bernie gebracht, also die Karosse eigentlich nur. Der hat es dann Sand gestrahlt, hat den Unfallschaden repariert, hat es verzinnt, wo es nötig war. Und ja, dann ging es mit meiner Farbvorstellung auf Lackierersuche. Das war ein bisschen umständlich. Also mit Lackieren war ich immer irgendwie so leicht auf Kriegsfuß, weil entweder Nasen oder Staubeinschlüsse oder Orangenhaut oder alles zusammen die Preisvergabe hat dann wieder nicht gestimmt und habe dann ein bisschen so im Bekanntenkreis rumgefragt und meldet sich ein Österreicher von mir, von dem ich mal irgendwann Stufenmeck gekauft habe, sagt, ja, mein Lackierer hätte Zeit. Dann habe ich gesagt, okay, Oh, ich dachte, das ist schon ein bisschen außergewöhnlich, ein Auto von hier nach Österreich zu bringen, nur um es zu lackieren.
Mhm.
Aber ja, der hat den empfohlen, er hat den selber schon immer verwendet für seine T2s, was er damals hatte. Und gesagt, getan, dann habe ich halt das Auto da hingebracht. Und dann sagte er, ja, welche Farbe soll es sein? Ich sagte, das muss Havanna-Braun sein und das Dach bitte in schwarz-matt.
Mhm.
Und dann guckt er mich völlig unverständlich an, wie matt. Da habe ich gesagt, ja, ich hätte das Dach gern schwarz-matt. Habe ihm dann gezeigt, wo er es abkleben muss, damit es so ein bisschen nach Original aussieht. Und zwei Wochen später klingelt das Telefon, er ruft an, also er wäre ja zu weit, aber er wollte jetzt nochmal nachfragen, ob das Dach wirklich matt sein soll. Da habe ich gesagt, ja, das muss unbedingt matt sein, ich möchte es gern so. Ja, gut, hat er halt dann gemacht, hat auch, also mir hat es gefallen, das gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so, war noch nicht so sehr verbreitet, wie es dann später war. Ja, aber hat dann ein paar helfende Hände, Basti Laskowski war dann mal ein ganzes Wochenende da für Hardcore-Schrauben. Kam Freitagmittag, ist Sonntagnachts dann erst nach Hause gefahren. Wir sind also kaum raus aus der Werkstatt. Der Pizzadienst und Cola war unser Freund. Und so haben wir das Ding dann vorbereitet für Einbau von Typ 4, weil Getriebe muss ausgeschliffen werden und ja, Bremsen, CSB-Bremse verbaut dran. Und das musste ja alles irgendwie relativ zügig funktionieren, weil bei mir ja immer, ja, es musste immer zu einem gewissen Datum fertig sein. Also wenn es fertig ist, dann ist fertig, gibt's nicht.
Mhm.
Bei mir gibt's einen Termin und dann muss das Auto fertig sein.
War das damals schon Fuchsholzschuh oder war das noch Maikäfertreffen?
Das war noch Maikäfertreffen.
Okay.
Das war auch leider, war ich dann ein bisschen enttäuscht von diversen Teilehändlern. Du hast irgendwelche Nosssachen bestellt und hast irgendwelchen gebrauchten, picklichen Kram bekommen. Ist jetzt nicht schlimm, wenn die Kohle wieder zurückkommt oder du dann halt das NOS-Teil bekommst, das du bestellt hast. Aber das kostet immer halt unheimlich Nerven und vor allem Zeit. Und Zeit ist ja bei mir immer so ein Riesenfaktor gewesen. Ich weiß nicht, es war auf der Abfahrt zum 1. Mai kamen morgens der Zierleistensatz und ein Türgriff. Und es war halt keine Zeit mehr zu Hause, die Sachen da anzubauen, sondern ich habe es halt mitgenommen, habe ich gedacht, okay, Hotelparkplatz, bevor wir dann zur DFL Cruise Night fahren, mache ich halt diesen Türgriff wenigstens noch dran.
Und der sollte NOS sein, der Türgriff, oder?
Natürlich, das Auto war ja...
Aber er war nicht NOS, oder?
Nee, der war dann schon NOS. Also es kam so ein Picklicher, den euch dann zurückschickt und hab dann mit Riesenverzögerung dann diesen NOS-Griff bekommen. Ich wollte halt auch keinen Picklichen da dran schrauben.
Klar. Ich würde für unsere Hörer gerne mal kurz erklären, was NOS ist. Das haben wir sicherlich schon mal erklärt, aber NOS steht für New Old Stock. Also das ist eben halt, das sind Teile, neue, alte Teile, die eben halt ja seit vielen, vielen Jahrzehnten in Regalen liegen und einfach darauf warten, eingebaut zu werden. Ne? Also es sind neue Original-VW-Teile, New Old Stock, NOS. Das bedeutet das. Und NOS-Teile sind immer die gesuchtesten Teile auf dem Markt. Das will natürlich irgendwie jeder haben. Also folglich auch die teuersten Teile natürlich auf dem Markt. Ja, was Mario gerade erzählt, es gibt also auch leider Teile, die werden als NOS verkauft. Die sind aber irgendwie gar nicht NOS. Das ist so ein bisschen.
Ja, es gibt aber natürlich auch NOS-Teile. Also Teile, ihr müsst euch vorstellen, die lagen seit 30, 40 genau. Jahren irgendwo im Regal. Genau. Und die haben Lagerspuren, die das haben genau. kleine Kratzer. Das bedeutet nicht, dass das Teil makellos ist. Das bedeutet nur, dass es bisher noch nie verbaut worden.
Richtig, richtig. Es gibt Wasserschäden, also was natürlich.
Genau. Ja,
natürlich.
Ja, dann kam aber so, das war ja so der letzte Ausflug in eine andere luftgekühlte Welt. Ab da hast du ja dann Typ 3, ja, ich sage jetzt mal nicht durchgestartet. Du hast 2008 hast du ein Kleingewerbe angemeldet. Warum hast, also ich meine, da brauchen wir ja. Also ich glaube, das ist uns allen klar, Typ 3 ist jetzt nichts, womit man denkt, damit könnte man reich werden. Wie kam es? Wie kam es, dass du gesagt hast, Typ 3 ist mein Ding?
Ja, ich hatte während und nach dem Lowlight natürlich immer wieder Typ 3. Jetzt nichts wirklich Spektakuläres oder Tolles, aber halt immer wieder dran, wo was dran war zum Schrauben.
Mhm.
Und habe halt dann Teile gesucht und war es halt häufig so, dass du irgendwo hinkamst, nimm doch alles mit. Wenn du Typ 3 brauchst, das wollte keiner. Und dann hieß es immer, nimm doch gleich alles mit. Ja, und dann habe ich halt immer alles mitgenommen. Und da ich ja das, wie das mit dem Teilekaufen, Verkaufen so funktioniert, schon aus dieser Auflösungszeit mit den Brezelsachen da kannte, habe ich gedacht, okay, das kriegst du schon irgendwie los. Und ja, irgendwann war das mal so viel, dass der Dachboden voll war und der Keller war voll. Es gibt da eine Zeit, da standen bei uns im Hausflur Kotflügel, Seitenteile, NAS-Türen rum. Und ja, dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss mal irgendwie eine Lagerhalle oder so her. Und dann verkaufe ich halt einfach mal die Sachen, die ich nicht für mich selbst brauche, nicht für meine eigenen Autos brauche.
An die Zeit erinnere ich mich noch gut, wenn wir dich besucht haben, immer damals, denn ja, war die Bude immer voll mit Teilen. Da lag alles voll. Das erinnere ich noch gut, ja.
Und ich bin halt immer so ein bisschen so korrekt und habe dann immer gedacht, da habe ich vor dir jetzt irgendjemand ans Bein pinkelt, von wegen, der verkauft im großen Stil Teile und schön am Finanzamt vorbei, habe ich halt irgendwann diese Kleingewerberegelung da gemacht. Da hat mich dann der Steuerberater völlig entgeistert angeschaut und gesagt, was wollen Sie? Und ich gesagt, ja, ich möchte Autoteile verkaufen. Wie jetzt? Und ich gesagt, ja, es ist so, wie es klingt, Autoteile verkaufen. Ja, also völlig unverständlich aus dem Gewerbe, aus dem ich komme, macht man ja nicht plötzlich mit Autos rum. Also doch, genau so ist es. Und habe dann diese Kleingewerberegelung gehabt und das lief dann auch anfangs schon so gut, dass ich dann über diese Verdienstgrenze, da bin ich eben drüber gewesen und muss halt dann ein richtiges Gewerbe anmelden. Und meine Freundin, die hat dann gesagt, das ist kein Problem, mach das, aber wenn du es machst, dann mach's richtig. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde sowieso nichts anders machen, weil ich diese Enttäuschungen von diesem Lowlight Sachen, wenn du nass und toller Zustand kaufst und kriegst irgendwie einen Rotz zugeschickt, das fand ich damals schon nicht cool und deswegen wollte ich das nie irgendjemand anders antun. Also wenn da irgendwo ein Kratzer dran ist, dann habe ich das halt immer gesagt, das ist zwar nass, hat aber im Chrom hier einen Kratzer und von daher gab es für mich eh keine andere Option als so ein Gewerbe aufzuziehen.
Und kam damit mit dem Gewerbe auch dieses, dass du für die Volkswald Show jedes Jahr ein Auto fertig gebaut hast, kam das so ungefähr zur selben Zeit, was ja eine gute Werbemaßnahme war, weil du hast ja jedes Jahr, also oder fast jedes, weiß nicht mehr genau, aber ich würde behaupten fast, also jedes Jahr irgendwie einen neuen Typ 3 auf die Volkswagen Show nach England gestellt. Ja.
Ja, das kam auch zum gleichen Zeitpunkt, war natürlich ursprünglich, um dem Ganzen ein bisschen Schwung zu verleihen, dass auch ein Typ 3 richtig cool und toll aussehen kann. Hab dann schon einen Webshop und hab da Teile gefüttert gehabt und hab dann gedacht, Mensch, machst du ein bisschen Werbung, baust mal ein Auto. Und der Ernst Bernsteiner hat das damals irgendwie vermittelt gehabt, hat da Fotos hingeschickt von dem Auto und dann durfte ich also da auch hin. Und somit hat es dann richtig Fahrt aufgenommen, vor allem was auch den Teileverkauf anging für die Autos. Und es war dann wirklich so, ich hab da eine Zeit gehabt, da gab's mal irgendwie 4 Jahre in Folge jedes Jahr ein Auto da. Insgesamt waren's mit dem Lowlight, der auch da war, ich glaube 11 oder 12 Autos, die ich da gebaut habe.
Wow. Der Typ 3 hat in England aber auch irgendwie einen anderen Stellenwert als in Deutschland, ne? So die Fanbase oder die Fangemeinde ist da eine andere, ne?
Ja, irgendwie ist das überall anders als in Deutschland, habe ich das Gefühl, mit Typ 3s.
Ja.
Es ist hier trotzdem irgendwie noch so leicht stiefkind Charakter. Es gibt natürlich hier eine Szene oder Liebhaber für solche Autos, aber die ist außerhalb von Deutschland ein bisschen größer.
Also mein erstes Luftgekühltes war ein 69er Stufe, Kurzschnauzer, Toga-Weiß. Ich habe mich schon immer besonders für Typ 3 interessiert und ich habe die Szene damals in den 90ern schon so gesehen, dass du also ich will jetzt auch niemand zu nahe treten, aber die originale Autos hatten, das waren eher nicht so schöne unrestaurierte Autos. Und ich sag jetzt mal nicht so Survivor, sondern wirklich einfach, ja, nicht so schöne Autos eben, unrestauriert, runtergerockt. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann gab's halt getunte Autos, die waren halt in hervorragendem Zustand, weil die halt komplett restauriert waren, die waren dann aber eben tiefer gelegt. Und so in England, also ich erinnere mich noch an Typ 3 Special von der Volkswald, von einem englischen Magazin. Ich hatte so das Gefühl, da war einfach die Wertschätzung des Typ 3 definitiv höher.
Ja, ich erinnere mich an die Features unheimlich gut. Ich fand es damals klasse. Das war, muss man vielleicht mal sagen, in England gab es eine Firma, da gibt es immer noch natürlich eine Firma von Paul Medhurst, die Type 3 Detectives, also die Typ 3 Detektive. Und die hatten damals so ein recht cooles Feature in der Volkswelt. Und die Autos damals, die waren im Grunde original, patiniert so ein bisschen und eben halt auf den Boden geschmissen. Also wirklich tief einfach, ne? Und das war ein Stil, den kannten wir hier so noch gar nicht irgendwie. Das kam echt cool an damals.
Wie war denn das, Mario? Also du wusstest du, wo, also du hast es ja am Anfang, also ja, wenn machen dann richtig, wie Dörte deine Lebensgefährtin gesagt hat. Mhm. Aber hast du das wirklich so ernst genommen? Also dass so, dass man mit Typ 3 Teilen wirklich zumindest einen Teil seines Lebensunterhalts bestreiten kann?
Ja, ich sage jetzt mal, nur alleine davon wird's schon hart.
Das ist klar.
Ja, also ich habe ja Familienvater, ich habe ja mehrere Kinder, also ne, die wollen ja auch Spaß haben am Leben. Und von daher habe ich ja immer dieses Versicherungsbüro, das habe ich ja immer als Hauptjob angesehen. Mhm. Und die Typ-3-Sache dann als Nebengewerbe oder Nebenerwerb.
Ja.
Allerdings hat es dann manchmal ziemlich stark geschwankt, wenn halt große Auflösungen oder so kamen oder es halt mal wieder auf den Punkt fertig sein musste, dann habe ich halt dieses Versicherungsbusiness ein bisschen zurückgefahren. Mhm. Hat ja mein Vater noch in der Hinterhand, der das Büro ja damals gegründet hatte. Und habe halt dann mich immer mehr auf den Typ 3 oder auf den Job konzentriert. Und wenn die Zeit dann vorbei war, dann war halt wieder der normale Job am Start. Aber es ist auch jetzt so, dass ich morgens 2 Stunden hierher fahre, mache Pakete, fahre dann 8-9 Stunden ins Büro zurück. Mhm. Und abends fahre ich dann nochmal 2 Stunden her und bereite dann schon den Versand für den nächsten Tag vor.
Das müssen wir gleich kurz erklären. Also du befindest dich in deinem VW-Business-Büro jetzt. Also du hast eine Halle speziell für dein Typ-3-Business, ne?
Ja, genau. Ich musste leider mehrere Male umziehen, da Eigenbedarf, dann wieder zu klein. Oder hier hat der Vermieter immer wieder mal drin rumgeschnüffelt, da hast du natürlich auch keine Lust zu. Und dann habe ich schon immer lange Grundstück oder eine Halle zu mieten oder zu kaufen gesucht, bis dann plötzlich hier im Ort Grundstück zu verkaufen war, in einem Wohnindustriemischgebiet. Und dann habe ich dann relativ schnell zugeschlagen, habe das Grundstück gekauft. Dann da wieder 2 Jahre sparen angesagt und dann stand auch der Plan, wie das Ganze dann aussehen soll, wie groß sie werden soll und so weiter. Und habe dann quasi meine eigene Halle gebaut.
Erzähl kurz, wie groß ist die? Was hast du gebaut?
Die hat 300 Quadratmeter. Hinten ist noch so ein Podest drin mit 60 Quadratmeter, weil ich habe immer, als die Halle praktisch fertig war und da nichts drin war, dann habe ich gedacht, meine Fresse, das reicht dir richtig lang. Und aber jetzt? Es hat halt leider nicht richtig lang gereicht, sondern nur 1,5 Jahre. Und dann habe ich gedacht, was mache ich denn jetzt? Jetzt stehen, keine Ahnung, 12, 14 Autos hier drin und so ein altes VW-Lagerregal, wo ich meine Teile lager. Und dann habe ich gedacht, ja okay, also hier hinten Zwischenpodest einziehen. Dann haben wir noch so ein 60 Quadratmeter Zwischenpodest eingezogen, aber jetzt muss gut sein, glaube ich.
Und das ist aber ein reines Lager, ne? Du hast keine Schrauberei, du hast keine Werkstatt dort, ne?
Ich habe hier eine Bühne, die steht dann mittendrin zwischen den Autos quasi. Aber da ist jetzt so, da die Zeit für Schrauben leider sehr, sehr wenig geworden ist, nutze ich die momentan als Packbühne. Ja. Es ist auch momentan tatsächlich bis auf den letzten Platz belegt mit Autos.
Und wie, du hast ja vorhin erzählt, dass dann tatsächlich die Teile dich ja auch manchmal finden. Also dass Leute sagen, hier, komm, nimm mal mit. Und wie kam das, dass du dein, also ich würde sagen, in Deutschland, es gibt bestimmt noch 1, 2 andere, die ein bisschen mit Typ 3 Teilen handeln, aber du bist mittlerweile, würde ich schon sagen, die Anlaufstation Nummer 1, wenn es um Typ 3 Teile geht. Wie hast du dein Lager aufgestockt?
Ja, es kamen dann auch irgendwann mal Händler auf mich zu, die gesagt haben, oh, das Typ-3-Zeug, was ich habe, das liegt bei mir nur rum und da verkaufe ich 2 Sachen im Jahr und möchtest du das nicht haben? Mhm. Und ich gesagt, ja, kein Problem, komme ich mal vorbei, schau mal, was du hast. Angeguckt, Preisverhandlungen, eingeladen, nach Hause gefahren. Ich hatte aber auch schon lange natürlich Kontakt zu Dieter Schmidt-Lorenz in Hamburg, mit dem ich sehr, sehr gut klarkam. Und ich habe dann irgendwann mal, als ich da im Lager unterwegs war, irgendwann habe ich gesagt, Mensch Dieter, deine Sachen kaufe ich irgendwann mal auf. Und dann haben wir beide ein bisschen gelacht und dann war das auch wieder gut. Und ich glaube 2-3 Jahre später oder so, ich saß gerade im Auto, Dieter ruft an und sagt, da sitzt du? Sag ich, ja, im Auto. Und wenn du zu Hause bist im Büro, ruf mich mal an. Und dann habe ich zurückgerufen, hat er wieder gefragt, sitzt du? Habe ich gesagt, ja. Und dann sagt er, du hast ja mal gesagt, du würdest meine Typ 3 Sachen kaufen. Habe ich gesagt, ja. Steht das noch? Habe ich gesagt, ja, natürlich. Ja, kannst du haben. Und dann habe ich gedacht, okay, was ist jetzt los? Ja, Dieter hat sich dann irgendwann halt zur Ruhe setzen wollen. Und da wir halt so eine gute Connection gehabt haben, hat er halt mir seinen kompletten Typ 3 Bestand angeboten.
Ja, Wahnsinn. Ich habe für Dieter.
Dann habe ich gesagt, wie viel ist es? Ich meine, ich war ja schon immer wieder mal im Lager unterwegs, aber Heike, du kennst ja das Lager. Ja. Das ist schon groß und es war auch viel. Und jedes Mal, wenn ich da war, habe ich wieder neue Sachen gefunden, die ich beim letzten Mal übersehen habe. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Excel-Tabelle, die schicke ich dir mal eben. Und dann kam eben diese Tabelle mit, ich weiß gar nicht, irgendwie 20 Seiten oder so, akkurat Teilenummer, Beschreibung, Stückzahl und ein Verkaufspreis. Und dann habe ich diese Tabelle mal nach unten gescrollt und habe dann den Preis einfach mal eine Summe gezogen. Und dann habe ich schon gedacht, oha, das ist wirklich viel. Also es waren dann, ich glaube, fast 70.000 Einzelteile.
Wow.
Irgendwie ja. Auf 400 oder 450 Positionen oder so verteilt. Also das war schon wirklich eine Menge.
Ja.
Da habe ich meinen Steuerberater angerufen und gesagt, ja, Leute, ich habe da was vor. Wie weit kann ich denn da gehen? Dann haben die mir eine Summe gesagt und mit der Summe bin ich dann, also Dienstag hat mich Dieter angerufen, Samstag bin ich bei ihm im Büro gesessen. Jeder hat 2 Zahlen gesagt, dann haben wir die Hand geschüttelt und dann haben wir einen Schnaps ausgepackt.
Super.
Das muss ja, sowas muss ja dann begossen werden. Und Sekt war keiner da, aber er hatte irgendwie eine Flasche Cognac oder irgendwas in irgendeinem Regal stehen. Da war ich dann von diesem einen Ding irgendwie total angeschäkert. Aber das war, glaube ich, auch mehr die Euphorie, dass jetzt wahrscheinlich der größte Einzelposten, der zu haben sein kann, bei mir landet.
Ja, das muss man wirklich vielleicht mal kurz erklären. Also, wie gesagt, ich habe für Dieter mal gearbeitet, das ist richtig, von 95 bis 99, glaube ich, oder 94 bis 99 war das, also 5 Jahre lang rund. Und der Laden war damals schon relativ groß und Dieter hat wirklich ein sehr beeindruckendes Geschäft an NOS-Teilen und Gebrauchteile, überwiegend vor allen Dingen NOS-Teile gehabt, was wir vorhin erklärt haben, alte originale Lagerbestände, der hat Dieter auch wirklich damals in der ganzen Welt aufgekauft. In Kinshasa war der, in Ägypten, auf Mallorca, all sowas, hat Dieter jemand damals Teile gekauft und naja, wie Marius ja gerade erklärt hat, du hast immer den gesamten Typ 3 Bestand gekauft.
Weil du Kinshasa erwähnst. Ich habe so dann noch so einen Pickelblinker, der hat einen Teileaufkleber VW Kinshasa.
Ja, es tauchen momentan immer wieder diese Teile auch auf. Auch mit den Kinshasa-Aufklebern, die tauchen momentan tatsächlich in der Szene immer wieder auf. Kann man doch vielleicht ruhig erzählen, die andere Ware, also die Bus- und Käferteile sind nach Belgien gegangen zur Firma BBT und werden heute dort verkauft und deswegen tauchen diese Teile tatsächlich immer wieder auf. Also momentan sehe ich auch immer wieder Teile mit Kinshasa-Aufklebern und weiß immer, das sind die alten Dieter Schmidt-Lorenz-Teile.
Ja, genau.
Ja, und Dieter hat eben halt, um das kurz zu Ende zu bringen, Dieter hat sein Geschäft eben halt, ich glaube vor drei Jahren schon, eben halt geschlossen. Der hat sich zur Ruhe gesetzt, ganz genau, und hat eben halt all das, also seine gesamten Teile und seine Fahrzeuge, die er hat, eben halt verkauft und genießt jetzt eben halt seinen Ruhestand.
Ja, also das war Ruhestand. Damals eine wirklich total irre Zeit. Dann hat er gesagt, ja, du bist ja hier, dann nimm doch gleich den ersten Posten mit. Dann habe ich gesagt, wie, ich habe ja noch irgendwie mit Kohle. Nee, passt schon. Wir laden jetzt gleich mal dein Auto voll. Was du hast, das hast du. Und das war alles total vorsortiert. Das war ja alles nach Baugruppen sortiert. Und dann haben wir kurz gesagt, ja, wie machen wir das? Und dann habe ich gesagt, nimm jetzt erstmal irgendwie das superschwere Zeug mit. Dann habe ich, also in meinem T5, langer Radstand hatte ich damals, da war der ganze Boden voll NAS-Bremstrommel. Da haben wir eine komplette Schicht nur Bremstrommeln gehabt. und dann halt obendrauf dann Kisten, Kartons, Schachteln. Und wir haben das dann so gemacht, ich habe das dann immer baugruppenweise abgeholt, bin dann samstags immer nach Hamburg gefahren, habe dann bei meiner Schwiegermutter praktisch gepennt, weil die stammt ja von da oben. Am Sonntag wieder zurück, Montag bis Freitag, dann Teile eingestellt. Gleich meine große Tochter ist hiermit tätig auf 520-Euro Basis. Und die hat dann gleich hier diese ganzen Übersetzungen auch gemacht und Englisch geschrieben und so weiter und so fort. Samstag ging's wieder nach Hamburg, Baugruppe 3 und 4 geholt, Montag wieder, also das war wirklich eine absolut irre Zeit damals.
Du bist mit dem T5 immer hin und her gefahren?
Ja.
T5
und Gerdes Pferdehänger.
Das sind 550 Kilometer und sowas, ne, von dir aus?
Ja.
Wow. Ja. Und wie oft bist du hin und her gefahren?
Ich glaube, ich war insgesamt 5-mal zum Teile holen da.
Mhm.
Dann bin ich noch ein 6. Mal hingefahren, weil Dieter irgendwie, da war es also kurz vor dem Tag der Schließung, also er hat noch da oben das Regal, wo ich die ganzen Blechteile raus habe, ob ich das haben möchte. Da habe ich gesagt, ja, würde mir irrsinnig helfen, das Ganze dann jetzt auch adäquat zu lagern. Und bin dann nochmal ein Wochenende praktisch hin, habe dieses Regal abgebaut und habe das dann geholt. Also das war dann auch die letzte Fahrt mit dem Regal.
Wobei ich gerade dieses Blechregal genau vor mir sehe, bei Dieter, das ist über dem Verkaufsraum, das Regal war das, ne?
Ja, genau, wo es diese schmale Treppe hochging.
Dass man durch diese Milchglasscheiben immer sinken konnte.
Ja, genau,
ich erinnere mich gut.
Du hast aber auch zum Beispiel von VW-Sammler Hermann Walter, der auch sehr bekannt in der Szene war, Nach dessen Tod hast du da auch die Typ-3-Teile gekauft. Sind die wieder zu dir gekommen? Hast du das irgendwie, also hat man dich da kontaktiert?
Ja, der Käufer der Teile aus Belgien hat mich kontaktiert. Okay. Mit dem bin ich schon vorher auch in Kontakt gewesen und war da auch bei dem. Hab da schon oft mal Posten rausgeholt, wenn was aufgetaucht ist. Und der rief mich an, sagte, ja, ich habe hier die Sachen gekauft. Möchtest du die Typ-3-Teile haben? Mhm. Ich sagte, ja, selbstverständlich. Sagte, ja, wir sind da zum Ausräumen. Komm bitte auch an dem Tag hin. Du gehst durchs Lager, sammelst alles, was du findest. Legst es unten auf einen Haufen und wenn du abends fertig bist, mach mal einen Preis. Und ja, das war auch, also das Lager da, wo du hingeguckt hast, überall hat irgendwo da, guckt der Keder raus, da eine Stoßstange, da lag ein Auspuff, da wieder irgendeine Schachtel mit irgendwelchen Klammern und Clipsen und so weiter. Also das war auch da oben auf diesen Dachböden, weil ich am ganzen Tag bin da rumgeturnt, da war es heiß, ich habe geschwitzt wie ein Schwein. Hat sich aber dann am Ende des Tages natürlich richtig gelohnt auch.
Okay. Muss man vielleicht auch mal sagen, ich weiß nicht genau, ob wir es schon erklärt haben, wer Hermann Walter war. Hermann Walter war jemand, ein ganz großer Sammler hier in Deutschland. Der hatte mal das Ziel gehabt, er wollte von jedem Käfer, von jedem Baujahr einen Käfer haben. Das war so sein Ziel. Er hat das nicht ganz geschafft, er hat nicht von jedem Baujahr einen gehabt. Aber er hat, ich glaube, über 140 Autos nachher gehabt. Also er hat sehr, sehr viele Käfer gehabt oder sehr, sehr viele VWs im Allgemeinen gehabt und natürlich auch entsprechend viele Teile. Und ja, wie du gerade beschrieben hast, du hast diese Teile dort geholt. Da fällt mir gerade was ein, weil du das Ganze sagtest, hier liegt ein Keder und da liegt ein Keder. Typ-3-Keder, ne, ist ja ein Riesentheater, weil Typ-3-Keder sind ja anders als Käferkeder. Typ-3-Keder sind links, rechts verschieden. Links, rechts, vorne, hinten und dann gibt es nochmal die kleinen Zwischenstücke hinten am Abschlussblech.
Genau, und hinten ist Stufenheck, ist anders als Variant und TL.
Genau.
Und dann hast du ja vorne noch verschiedene, weil es ja Kurz- und Langschnauzer gibt.
Richtig, genau. Diese ich wollte es kurz sagen, diese Keder haben ja Farben. Die Keder waren damals in Wagenfarbe gefärbt. Und diese Keder hat VW damals einzeln verkauft. Nicht als Viererpack oder so. Also nicht ein Satz für ein Auto, sondern es gab die Dinge alle einzeln. Und das Dumme ist, diese Keder lagen auch folglich alle einzeln bei den Teilhändlern rum. Und die Kunst besteht wirklich darin, einen Satz Keder zusammenzustellen in einer Farbe für ein Modell, richtig?
Ja, ist unfassbar schwierig.
Ja.
Wenn mal Keder kommen, versuche ich eigentlich immer alle zu kaufen, wenn es preismäßig sich realisieren lässt. Und man versucht natürlich immer, einen Satz zusammenzubekommen. Aber du musst natürlich auch, wenn du 200 Keder kaufst, wo das Stück, keine Ahnung, 10, 20 Euro kostet, musst du natürlich auch irgendwann wieder gucken, dass du was wegbekommst davon.
Okay.
So, jetzt versucht man dann zumindest Pärchen zu machen und irgendwann hast du dann auch mal einen Satz. Also ich habe jetzt aktuell vielleicht 250 Keder hier und nur einen Satz.
Krass.
Was ist Ach, echt? Es kommt auch immer die Frage, wo die Leute sagen, oh, ich suche einen Satz in Schwarz oder ich suche einen Satz in Baltikblau.
Ja, genau.
Also, ja, ich auch.
Genau. Das
es ist, also, ja, was kann ich denn dann machen? Ich sage, ja, du kannst entweder 4 verschiedenfarbige NOS kaufen und die lackieren lassen oder halt sammeln. Ja, das dauert ja dann so. Ja, es geht mir auch nicht anders. Also, das ist unheimlich schwierig mit diesem Keder.
Ja, das war schon damals, als ich bei Dieter gearbeitet habe, war das damals schon ein Thema. Und ich erinnere mich auch so an Sachen, es gab schon so Tauschbörsen auf Treffen, es haben sich schon Leute getroffen, ich glaube in Spa gab es das mal, jeder hat seinen Kram mitgebracht und man versucht dann irgendwie Sätze zusammenzustellen und sowas alles. Ist hier was ein Riesentheater. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, weil dieses Thema Typ 3 Keder finde ich ganz spannend, wissen vielleicht viele gar nicht, was das für ein Theater ist, einen richtigen Satz Keder zu kriegen.
Ja, das ist unheimlich schwer.
Was waren denn deine Highlights, was du bei diesen auf der Teilejagd so gefunden hast? Also wo du sagst, das war wirklich, habe ich noch nie vorher gesehen gehabt oder nur einmal in der Hand gehabt. Gab es da irgendwelche Sachen, wo du dich dran erinnerst?
Ja, Highlights gibt es irgendwie mit jeder Auflösung. Wo man sagt, okay, Mensch, das hatte ich jetzt auch lang nicht mehr oder das hatte ich auch noch nie. Aber im Laufe der Jahre, jetzt sind es ja mittlerweile über 15 Jahre, wo ich das ja also mit einem größeren Lager dann betreibe. Einmal habe ich in Amerika ein Auto gekauft, da gab es dazu ein NOS-Armaturenbrett im VW-Karton.
Also die Abdeckung, die
genau, dieses Polster, das oben Polster drauf ist.
Ja.
Und das war auch noch ein frühes, also bis 65, das ist an den Seiten, an der Tür ist das ein bisschen anders. Und das, ja, also ich habe nie wieder NOS-Armaturenauflage gefunden.
Wow.
Das ist jetzt so mal, ja, eins der Highlights. Klaviertastatur, diese Bedieneinheit für Wischer und Licht, die es bis 63 gab. Das ist natürlich im Karton auch irgendwo mal ein Highlight, aber glaube ich, hatte ich auch nur eins. Aber ansonsten gibt es beim Typ 3 wirklich viele Highlights, weil
alles selten ist.
Alles mehr oder weniger selten ist.
Ja. Wie ist denn das mit Nachfertigung? Hast du da auch schon irgendwelche Sachen angekurbelt? Lohnt sich das überhaupt? Ich meine, die ist ja wirklich überschaubar, die Typ 3-Szene.
Ja, lohnen ist da wirklich relativ. Also wir haben 3 Arten von Gummidichtungen gemacht. Zum einen mal, es ging ganz los mit so einem kleinen Stopsel. Das war so eine Art Versuchsballon, um mal zu sehen, wie das so funktioniert. Irgendwann hat mich mal jemand kontaktiert, der gesagt hat, du, wenn du mal irgendwelche Gummisachen brauchst, ich arbeite bei einem Autozulieferer, dann können wir das schon mal realisieren. Und dann habe ich gedacht, okay, keine schlechte Idee. Und habe dann diesen Stopsel hinten machen lassen, der das Loch zum Zündzeitpunkt einstellen abdeckt. Der fehlte ja immer. Praktisch immer irgendwie. Weil da wurde ja mit dem Schraubenzieher drin rumgerödelt, dann hat man dieses Loch verbogen, dann hat sich natürlich, oder dieses Kühlblech verbogen, dann hat sich der Stopsel natürlich nicht mehr befestigen lassen oder man hat dann draufgesteckt und der ist weg gewesen hinterher. Und dann habe ich diese Stopsel eben mal machen lassen. War okay, ich habe von der ersten Charge immer noch eine Handvoll da, weil in der Zwischenzeit ich natürlich auch unzählige NOS-Stopsel gefunden habe. Und ja, das zweite Produkt, was wir selber dann angestoßen haben, sind diese Schachtleisten von der Kurbelscheibe außen, die an dem Chromrahmen befestigt sind. Die haben wir dann machen lassen, links, rechts, weil die gerne mal porös sind und die haben nur so eine dünne Lippe. Dann reißen die ein oder brechen einfach weg, wenn sie ganz hart sind.
Ja.
Das war dann das zweite Produkt. Und das letzte Produkt, das wir gemacht haben, sind die Unterlagen für die kurzen Reflektorengehäuse. Die sind in Deutschland nur von 61, also Produktionsstart, bis inklusive 63 gab.
Mhm.
Als der 1500S kam, wurden die Gehäuse wesentlich länger. In Amerika war es allerdings so, dass diese kurzen Reflektorengehäuse bis zum Produktionsende Standard waren.
Okay.
Also ist da für mich, natürlich verkaufe ich die auch, aber der Markt ist für diese Dinger in Amerika wesentlich größer. Und diese Reproduktion hat mich fast 4 Jahre gekostet. Ich habe immer wieder Muster bekommen, ja, bau mal an, so angebaut, so, dann hat sich der Gummi wieder aufgespreizt, wenn du es festgezogen hast. Und ich sage, nee. Das ist mir nicht gut genug. Ja, Robert, der das Ganze immer einfädelt, glaube ich, war dann sicher auch irgendwann mal schon ziemlich genervt von dem. Also ich will es aber mindestens 99% so haben, wie es original ist. Das 1% ist eben nur, weil es kein Original ist.
Ja.
Aber es muss passen, beim ersten Mal anbauen.
Klar.
Und es hat sich dann halt hingezogen. Und ja, jetzt habe ich diese Dichtungen halt hier und verkaufe die halt dann überall hin.
Du hast doch aber auch zum Beispiel Radnarben für hinten mit 5x130er Lochkreis auch gemacht, oder?
Ja, das habe ich eine Zeit lang mal gemacht, um es den Jungs leichter zu machen, auf Fuchsfolgen umzubauen. Mhm. Weil entweder hast du die Möglichkeit, du baust einmal komplett auf Käfer um. Das ist zwar schön, weil du alle Teile einfach von der Stange kaufen kannst. Problem ist aber, der Bremsbelag beim Käfer ist 5 mm schmäler als beim Typ 3 und somit erlöschen der Betriebserlaubnis. Dann gibt's ja die Möglichkeit, einfach in die originale Narbe und Trommel einfach den zweiten Lochkreis drauf zu bohren. Habe ich aber einmal ein bisschen kein. Ich weiß, es wird gemacht und es gibt auch Leute, die seit 20 Jahren so rumfahren.
Ja.
Aber ein Loch ist wirklich sehr nah am anderen an einer Stelle und ja, da habe ich gedacht, das muss auch irgendwie anders gehen. Und dann habe ich da eine Idee gehabt und die habe ich dann auch durchgezogen. Aber mir war dann einfach so dieses Sicherheitsding, was ist, wenn mit so einem Ding mal was passiert, dann fällt es vielleicht auf dich zurück. Und ja, da ich Frau und Kinder habe, habe ich das dann irgendwann wieder eingestellt.
Okay.
Also es gibt da ein paar Sätze im Umlauf, aber es ist nichts, was man jetzt noch kaufen kann.
Bei mir. Und dann hast du ja mit ISP West zusammen diese Gummimetalllager für die Motortraverse bei den Schräglenker Typ 3 gemacht.
Ja, das ist, also ISP ist der größte Vertreiber der Sachen, mhm. aber die haben es nicht entwickelt. Entwickelt hat es jemand oder das angestoßen hat es jemand in England, mit dem ich auch schon ewig in Kontakt bin. Der hat auch wieder Kontakte, wohin, wo das möglich ist, das zu fertigen.
Ja.
ISP hat halt dann gleich den größten Anteil an dieser Produktion gekauft, weil in Amerika das halt auch wesentlich leichter zu verkaufen ist, weil es da eben so viele spätere Modelle gibt.
Wo ist so dein Hauptmarkt? Kannst du das sagen? Also wo verschickst du am meisten Teile hin oder bleiben viele in Deutschland?
Also bisher war es so, dass das meiste nach Amerika ging.
Mhm.
Das hat jetzt im August ein bisschen eine Delle bekommen.
Ja, gut.
Warum? Weil die jetzt 20% Zollaufschlag bezahlen müssen.
Das ist bekannt, ja.
Das ist uns bekannt.
Ja.
Aber da drüben eben nicht.
Den Amerikanern selber ist das gar nicht klar.
Nein,
ne?
Denen ist das nicht so ganz klar.
Ja.
Und dann muss ich dann manchmal erstmal aufklären, vor allem wenn es um hochpreisige oder die größere Bestellung geht. Dass sie sich eben darauf gefasst machen müssen, dass halt UPS oder je nachdem, wen ich dann benutze, eben noch eine Rechnung schickt. Ja, für was? Was ist denn Zoll? Ja, wieso muss der Zoll bezahlen? Es ist halt so jetzt bei euch.
Mhm.
Und das ist so mein größter Markt. Dann, glaube ich, gefolgt von England, Benelux.
Ja.
Und dann, der Rest bleibt dann eigentlich hier in Deutschland. Aber natürlich, ich verschicke weltweit. Also es geht nach Thailand, es geht nach Japan. Ich habe mal ein Auto nach Chile verkauft, der immer wieder auch was haben will, Mexiko. Also die Dinger gab es auch überall, komischerweise. Und wie gesagt, mir ist egal, wo ich es hinschicke. Wenn jemand das haben möchte, habe ich kein Problem, das in die Walachei zu schicken.
Klar.
Würdest du abschließend noch sagen, dass man keine Angst vor eine Typ 3 Restauration haben muss? Oder sagst du, es ist schon, man muss schon ein bisschen Geduld haben, bis man alles findet? Wie siehst du das?
Also Angst sollte man nicht unbedingt haben, aber man sollte vorher wissen, auf was man sich einlässt. Es gibt tatsächlich viele E-Mails oder Anrufe, oh, ich habe hier das Auto gesehen, kann ich das kaufen? Es ist schlecht für mich zu bewerten. Weil ich bin dann gern der Erklärbär und berate die Leute halt dann für Autos, die ich nie selber gesehen habe. Ich sage halt dann, wo die Problemzonen sind, wo sie halt darauf achten sollten. Oder wenn es da schlecht ist an der Stelle, ist halt viel Aufwand. Vor allem was so Innen-Außenschwellerbereich angeht, gibt zwar Reproduktionen, aber da kommt es jetzt darauf an, wie weit du gehen willst mit so einer Restauration.
Ja.
Willst du es nur auf die Straße bringen oder willst du halt ein erstklassiges Auto haben, das halt nur mit Neublechteilen restauriert worden ist? Da wird es dann schwer, weil für die Karosserie an sich gibt es relativ wenig beim Typ 3.
Mhm.
Gibt zwar mal Radhäuser vorne oder auch mal Blechabschnitte für hinten.
Ja.
Aber so, was so diese typischen Stellen sind, die der Typ 3 hat, da gibt es eigentlich wenig wirklich gutes Zeug.
Ja, das ist komisch eigentlich, ne? Du kannst einen VW-Bus aus Nordhallen zusammenbauen, einen Käfer außerhalbwegs, aber für Typ 3 ist schwierig.
Ja, ist weil so halt auch, ich sag mal, die Fangemeinde, wir haben Produktionszahlen von 4,2 Millionen. Ich weiß nicht, wie viel davon überlebt haben, aber es ist halt ein verschwindend geringer Anteil im Vergleich zum Käfer oder zum Bus.
Ja, mit 20 Millionen. Und
der Typ 3 hat zwar seinen Hype gehabt, aber halt nie so wie ein VW-Bus, der dann in Regionen von 100.000 Euro sich bewegt. Das gibt es halt beim Typ 3 nicht.
Ja. Und dabei ist es eigentlich der, also vielleicht abgesehen vom 4L, 412, der luftgekühlte VW, mit dem man am besten fahren kann. Also das ist, wer nur Käfer kennt oder Bus, der wird so erstaunt sein, wie sich ein Typ 3 fährt. Das ist so komfortabel. Also
ich habe irgendwann mal bei... Wir haben mal so ein Auto zur Verfügung gestellt für irgendeinen Vergleichstest mit einem Skoda AMB. Und da hat mich dann der Reporter, ich glaube die Oldena Praxis war, hat mich dann interviewt und hat mich auch das gefragt, warum ich den Typ 3 so mag. Und dann habe ich da ja wohl gesagt, also es stand dann so in der Zeitung, das halte ich für das erste Auto, das VW gebaut hat. Da sind mir natürlich viele Käferfahrer etwas böse deswegen, aber es ist halt einfach kein Vergleich zum Käfer. Was das Fahrverhalten, die Geräuschentwicklung da innen drin oder auch die Sitzposition, da ist so viel anders. Und wer noch nie Typ 3 gefahren ist, dem lege ich das wirklich mal ans Herz, dass er das einfach mal ausprobiert. Wenn er jemanden kennt, einfach mal mitfahren.
Ja. Selbst wenn Typ 3 tiefer gelegt ist, fahren die immer noch komfortabel, immer noch weich. Ja, ne?
Absolut.
Dazu vielleicht mal sagen, die Vorderachse ist in so großen dicken Gummilagern gelagert und so. Das ist schon alles ganz anders als beim Käfer.
Ja, und vor allem sind es vorne Drehstäbe und eben keine Federpakete.
Ja, klar. Ja, ja gut. Sicher spielt auch eine Rolle, natürlich, klar. Also kann man aber schon so sagen, beim Typ 3 sind viele Fehler, die der Käfer hatte oder hat, die hat der Typ 3 eben halt nicht eingebaut. Ne? Dann der Rahmkopf ist viel besser konstruiert und so weiter. Da sind schon viele Sachen wirklich viel, viel besser gemacht als beim Käfer. Das stimmt schon.
Das ist eine komplett andere Ausbaustufe quasi.
Ja. Ja, ja,
genau. Ja, war interessant, mal in die Typ 3-Welt einzutauchen und zu hören, wie sich das bei dir alles entwickelt hat, mit deiner Firma, mit den Autos. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Bilder könnt ihr zu den ganzen Fahrzeugen natürlich wie immer auf Instagram und Facebook auf unseren Seiten sehen.
Genau. Bitte folgt uns auf Instagram, auf Facebook, liked uns, lasst Abos da. Ja, wie gesagt, gebt uns Feedback, Anregungen, Tipps etc. Wir freuen uns immer sehr.
Genau.
Und überhaupt, das muss ich vielleicht mal ganz kurz sagen, vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Lobe, die wir gerade alle erfahren. Wir freuen uns gerade sehr, Georg und ich, dass unser Podcast so gut bei euch ankommt.
Danke, Mario, für die Zeit.
Ja, vielen, vielen Dank, Mario.
Bitte gerne.
Immer gerne. Und wir sagen Tschüss für heute und hören uns in 14 Tagen.
Bis dann.
Tschüss.
Das war Vintage Wolfsburg, der luftgekühlte Podcast mit Georg Otto und Helge Ohmes.